Deutschlandfunk.
Wir wollen achtsam sein im Alltag. Wir wollen Dinge, die wir quasi sowieso tun, essen, arbeiten, atmen, lieben, leben, sprechen, existieren, auf achtsame Art und Weise tun. Und das bedeutet nicht unbedingt, dass man immer nur irgendwie in einen Retreat geht oder nach Tibet zieht oder so, sondern das bedeutet, dass man ganz viele kleine Dinge im Alltag machen kann, lernen kann, sein Gehirn darauf trainieren kann und dann einfach mal gucken, was passiert. Und ihr gebt uns Ideen. achtsam@deutschlandfunknova.de ist unsere E-Mail-Adresse und der Stefan, der hat uns geschrieben und hat gesagt, hey, wollt ihr nicht mal was machen über achtsames Studieren? Denn als Ersti, wenn man da beginnt, ist das schon immer ein ganz schönes Chaos und ein riesiger Salat im Kopf. Dr. Mayung ist Psychologin, hat dementsprechend auch studiert. Erinnerst du dich noch an deinen Salat im Kopf, als du angefangen hast?
Das war übel, ja, genau, ich erinnere mich noch, ja. Deshalb, ich bin sofort in Resonanz mit diesem Thema gegangen, weil das einfach echt irgendwie hart war. Also es gehört irgendwie auch dazu, man überlebt das alles und man hat, also ich hatte auch sehr viele tolle Erinnerungen, aber es ist schon krass überfordernd, ja.
Ja, und auch die Begriffe, die da auftauchen, ne? Ich habe ja dann, also ich habe nicht klassisch studiert, sondern ich habe zuerst als Radiomoderatorin gearbeitet und dann später habe ich an der Fernuni Politik studiert und habe das nebenbei gemacht und dann auch, ich weiß noch, dass ich immer gar nicht wusste, wo ich mich wofür, wozu anmelden muss und was das alles nach sich zieht. Aber eins nach dem anderen, wie schön, dass ihr bei uns seid. Hier ist Achtsam und ich habe Dr. Mayung eben schon vorgestellt, Psychologin, Therapeutin, Buchautorin, Dozentin und eben hat auch studiert, hatte auch Salat im Kopf. Ich bin Diane Hielscher, ich bin Radiomoderatorin, Buchautorin, Keynote-Speakerin, Workshopleiterin, Gründerin und wir beschäftigen uns super gerne mit genau diesen Themen, wie wir nämlich bestimmte Dinge auch in unserem Leben einfach auf eine andere Art und Weise machen können, nämlich vielleicht ein bisschen achtsamer, als wir sie sonst machen würden, wenn wir uns mit all diesen Themen nicht beschäftigen würden. Und ja, beim achtsamen Studieren, das ist ja ein Riesenfass, ne, was man jetzt auch aufmacht. Da könnte man jetzt auch stundenlang drüber philosophieren und drüber reden. Aber ja, wir haben uns ein paar Punkte rausgegriffen. Mayung, kannst du vielleicht mal anfangen? Stressreduktion, weil es ist ja wirklich dieses Gefühl, es gibt so ein schönes, dieses schöne amerikanische oder englische Wort, ne? Overwhelm. Fühlt man oft. Man ist so überfordert und zwar wirklich von allen Seiten. Das heißt, man muss erstmal runterkommen als Erstes.
Ja, es passiert einfach super viel. Und 2016, da hat die AOK als Krankenkasse eine Erhebung gemacht mit der Universität Potsdam und Hohenheim. Und die haben so eine Studie durchgeführt, haben über 18.000 Studenten befragt zum Thema Stress an der Uni. Und tatsächlich zeigte sich, 53% der Befragten fühlten sich aufgrund von Zeit- und Leistungsdruck konstant gestresst und gaben an, dass die Stressresilienz, also diese Widerstandsfähigkeit gegen den Stress, kaum vorhanden war. Also das heißt, einerseits fühlst du dich gestresst, andererseits weißt du auch gar nicht, wie du jetzt da rauskommst oder so und bist einfach sehr dünnhäutig. Von daher ist es eine reale Sache. Aber wir können ja, das ist ja das Schöne daran, daran arbeiten, wir können das lernen. Und bei Stress, das ist so, die Auslöser, die sind unterschiedlich und die wird es ja auch immer geben. Man kann ja nicht sagen, hier, es wird keine Klausuren mehr geben oder keine Deadlines oder sowas. Das wird immer da sein. Aber was maßgeblich auch ein Stück weit in unserer Hand liegt, ist die subjektive Bewertung. Das ist quasi das Tor, wo man gucken kann, wird es dann als bedrohlich wahrgenommen oder belastend oder nicht. Also das heißt, wir können lernen zu unterscheiden, ist das jetzt irgendwie wirklich so negativ, wie wir denken, ne? Und da ist diese kognitive Bewertung eine ganz wichtige Sache. Also wenn wir reingehen und schon sagen, boah, ich werde das niemals schaffen.
Ja, ist alles Horror. Ist alles schrecklich.
Horror. Ja, nur die anderen schaffen das. Ja. Und ich bin die einzige Person, die jetzt hier Angst vor Statistik hat oder so. Dann wird unser Nervensystem dementsprechend nachziehen. Es wird viel Cortisol ausgeschüttet und dann ja, körperlich geht da halt alles ab. Und dann ist schon die erste Stellschraube wirklich an der Bewertung zu arbeiten. Und da hilft natürlich Achtsamkeit auch. Und ich habe damals, also ich kannte die Achtsamkeitspraxis schon und trotzdem habe ich in meinem Bachelorstudium das erste Mal einen MBSR-Kurs gemacht, also diese Mindfulness-Based Stress Reduction. Das wurde da im Studium Generale, so hieß das bei uns, angeboten. Ja, so ein Kurs über das ganze Semester verteilt, wo ich auch andere Menschen kennengelernt habe, die unter Stress leiden und fand das total spannend. Ne?
Natürlich gilt alles, was wir hier sagen in dieser Folge, genauso für alle anderen Menschen, die vielleicht gar nicht studieren, sondern eine Weiterbildung machen, eine Ausbildung machen, gerade neu an der Berufsschule sind oder vielleicht gerade auf Jobsuche sind. Ne? Weil gerade auch, wenn man Bewerbungen schreibt, das ist ja auch purer Stress. Will ich dahin? Wollen die mich? Werde ich eingeladen? Kriege ich jetzt die 12. Absage oder die 20. sogar? Das ist ja auch alles purer Stress. Das heißt, all diese Dinge, die wir hier jetzt gerade besprechen, die hat sich Stefan quasi gewünscht zum achtsamen Studieren, aber die lassen sich natürlich auf jede andere Lebenssituation, in der man Stress hat und eben überwältigt ist von der Fülle der Informationen, anwenden. Also all diese Stressreduktionsübungen, die wir hier haben oder besprechen oder so, ne, die gelten natürlich für uns alle in allen möglichen Situationen. Wir haben jetzt, ich sag mal, heute mal die Überschrift achtsam studieren gewählt, um da Schritt für Schritt durchzugehen. Also Entspannungstechniken, im Grunde auch alles, was wir hier immer machen.
Auf jeden Fall. Also alle Achtsamkeitsübungen, die wir hier, Essmeditation, Sitzmeditation, Gehmeditation im Liegen, ja, alles das kann helfen. Atemübungen natürlich, also dass wir eher in die Bauchatmung gehen. Das ist ja das, was Babys irgendwie so ganz automatisch schon machen. Und irgendwann atmen wir immer flacher halt irgendwie. Also wenn wir tief in den Bauch einatmen, wir versorgen dann unseren Körper mit Sauerstoff, entspannen unseren Körper. Man kann sich auch vorstellen, das ist so eine Übung, dass man wie so ein Schwamm atmet, also durch die Nase ganz langsam tief ein und dann sich auch vorstellt, der ganze Körper atmet mit, durch alle Poren kommt Sauerstoff rein und dann atmen wir durch den Mund langsam wieder vollständig aus und das wiederholen wir ein paar Mal. Das ist eine Variation, aber klickt euch durch, wir haben so viele Atemübungsvariationen über all die Jahre schon, muss man echt sagen, gesammelt. Oder auch progressive Muskelrelaxation, PMR, ein absoluter Klassiker. Ich habe das im Studium auch gemacht, das ist ja das Coole im Studium, man kann so viel ausprobieren für relativ wenig Geld irgendwie. Also das ist ja so eine Übung, wo man ganz willentlich bewusste Muskelgruppen anspannt und dann wieder entspannt, ja. Und so lernt man diesen, also dieser Wechsel aus An- und Entspannung, dass der Körper wieder lernt, wie geht denn eigentlich dieses Entspannen? Weil wenn wir so dolle für eine längere Zeit angespannt sind, dann wissen wir gar nicht, oh Gott, wie lasse ich eigentlich die Muskulatur da im Nackenbereich wieder entspannen? Und das können wir auch lernen. Also da gibt's ja autogenes Training, könnt ihr auch machen. PMR im Internet, da gibt's auch ganz kostenlose Versionen, die könnt ihr euch runterladen und das so auch üben. Und wenn wir diese Tools wirklich haben, dann fühlen wir uns auch nicht hilflos. Wir wissen, aha, das kann ich machen. Vielleicht auch zusammen mit ein paar Kommilitonen sich treffen und das gemeinsam üben.
Das ist wieder diese Mind-Body-Connection, weil wir hätten ja auch kognitiv da rangehen können und sagen können, also pass auf, ihr müsst als erstes einen Plan machen. Welche Klausuren werden wann geschrieben? Welche Kurse macht ihr wann? In welchem Raum ist das? Aber wir sind ja achtsam und deswegen haben wir hier mit der Stressreduktion begonnen, diese Folge. Weil wenn unser Körper in Alarmmodus ist und eben genau wie du es gesagt hast, denkt, das ist alles Horror hier, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll, dann sind wir auch blockiert. Wir können nicht kreativ denken, wir können nicht entspannt denken, wir können nicht ruhig an die Sache rangehen, sondern wir sind in absoluter Alarmstimmung und sind wie so ein aufgescheuchtes Huhn die ganze Zeit. Deswegen stehen hier in dieser Folge und vielleicht auch im Leben ganz philosophisch die Entspannungstechniken an allererster Stelle, bevor wir dann geistig, kognitiv, logisch mit der linken Gehirnhälfte uns damit beschäftigen, welcher Kurs wann ist und wie denn am besten jetzt mein Vorgehen ist, dass ich hier verstehe, was das alles bedeutet. Also zuerst entspannen. Und so abgedroschen es klingt, ne, ist immer dieses, okay, atme ein, atme aus, alles klar, wir kriegen das hin. Es ist tatsächlich wahr. Der nächste Schritt ist Motivation, ne? Weil wenn man eben diese Überforderung fühlt, kann man auch sagen, also was ja auch oft passiert, fair enough, ne? Es passiert ja oft, dass Leute sagen, ich habe keine Ahnung, wo ich anfangen soll, das ist mir hier alles zu krass, ich weiß auch gar nicht, ob ich das überhaupt studieren will, ich mach's nicht. Also ne, passiert ja auch.
Das ist total real. Also wenn man mittendrin steckt, ja, egal, auch im Kleinen, eine Hausarbeit, ja, diese Literaturrecherche. Ich glaube, ich habe bestimmt 2 Tage gebraucht, als ich mein erstes Paper gelesen habe, weil einfach dieses wissenschaftliche Englisch zum Beispiel, ich kannte das so einfach nicht, obwohl ich Englisch konnte, aber so nicht, ja. Mhm. Und ich habe gedacht, so, warum muss ich das jetzt machen, ja? Oder diese ganzen Statistik-Sachen. Ich habe gedacht, ich will später doch mit Menschen arbeiten. Warum muss ich hier Formeln auswendig lernen? Und da ist es ganz wichtig, so einen langen Atem zu haben und und motiviert zu bleiben. Ja, und da kann das helfen, dass wir nochmal so gucken, was sind denn eigentlich unsere Ziele? Also so kurzfristig, aber auch langfristig, ne? Weil wir wissen aus der Psychologie, Annäherungsziele, die sind wichtig. Etwas, was uns wie so ein Magnet hinzieht. Da wollen wir hin und nicht sagen so, oh nee, das will ich nicht machen, das will ich nicht machen. Das ist nicht so gesund, ja. Und da hilft, also so kurzfristig, wenn wir jetzt sagen, okay, ich belege zum Beispiel dies, das, irgendwie so ein Seminar oder irgendwie sowas, ja. Oder ich suche mir irgendwie eine bestimmte Hausarbeit oder so, dass man sich da auch nicht verzettelt oder so. Oder ein Praktikum zum Beispiel. Da kann dieses Akronym helfen, SMART, smarte Ziele, also möglichst spezifische Ziele. Es sollte messbar sein, also wir sollten ungefähr wissen, ja, hat es eine bestimmte Nummer oder so, ab so und so viel ist es dann auch wirklich erfolgreich. Es ist, ne, positive Ziele, man möchte irgendwas Bestimmtes erreichen. Also wenn ich das und das gewählt habe oder das und das gemacht habe, dann wird es mir dabei helfen, das und das besser zu verstehen oder so. Es sollte super realistisch immer sein, schaffe ich das auch in der Zeit, die ich habe? Und zu einem guten Ziel gehört auch immer, dass wir wissen, bis wann ist es terminiert. Und SMART, das ist ein sehr altes Akronym, was wir in der Psychotherapie auch verwenden. Man könnte das noch ergänzen mit weiteren Fragen, wie zum Beispiel, welche Ressourcen stehen mir denn zur Verfügung? Brauche ich vielleicht noch etwas? Vielleicht fehlt mir noch ein bestimmtes Wissen, dann kann ich mir vielleicht einen Mentor dazu holen oder noch ein bestimmtes Seminar irgendwie zu Lerntechniken oder sowas. Oder wie fasst man etwas zusammen oder mit KI arbeiten oder so. Ne? Gibt's ja, es ist so krass, wie viele Angebote es teilweise gibt, ne? Und die werden gar nicht in Anspruch genommen, weil man eben im Panikmode ist und eigentlich gar nicht weiß, was man so braucht. Aber wenn ihr geordnet daran geht, dann könnt ihr sagen, hey, da und da, da fehlt mir noch was, da brauche ich Hilfe. Ja? Also Ressourcen einmal nochmal und Werte. Warum ist mir dieses Ziel eigentlich so wichtig? Wozu brauche ich das? Und welcher Wert erfüllt mich? Also das ist ja unser absoluter Motor, ne? Wenn wir wissen, da ist eine Sinnhaftigkeit dahinter.
Wir haben schon mal eine Folge über Ziele erreichen gemacht. Da hatten wir auch diese SMART-Methode, was ja spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch terminiert ist. Du hast das eben gesagt. Ich wollte es nur noch mal ganz kurz zusammenfassen. Und es gibt auch Leute, die sagen, realistisch ist nicht so sexy. Habe ich dann kurz nachdem wir, das ist schon ein paar Jahre her, dass wir diese Folge gemacht haben und so. Und dann fiel mir das immer wieder auf, dass ich in Podcasts gehört habe, dass so manche so Coaches, ne, so Business-Coaches oder so sagen, realistisch ist nicht so richtig sexy, macht's mal ein bisschen unrealistischer, dann wird es schöner im Kopf. Dann hat man mehr dieses Kribbeln. Also, ne, du hattest ja diese Vision, ne, mit Menschen arbeiten. Du möchtest als Therapeutin arbeiten. Und vielleicht wusstest du noch gar nicht, dass du auch Podcasts machst und Bücher schreibst, ne? Aber es ist ja irgendwie cool. Weißt du, wie ich meine?
Ah, träumen eher so mehr, ne? Ja, genau, so, das ist auch richtig. Ja, stimmt, genau, ja, genau.
Dass es noch so ein bisschen aufregender wird, weil erstmal, ich finde erstmal jetzt unter uns, ja, wir sind ja alle unter uns, einfach nur ein Studium abzuschließen, ist ja realistisch, ist aber nicht so sexy. Das ist so, ja, dann habe ich halt einen Zettel, da drauf steht, ich habe ein Studium abgeschlossen. Ja, gut, pff. Aber was ist dann? Was will ich damit machen? Wie will ich arbeiten? Wie will ich leben? Warum will ich so arbeiten? Warum möchte ich dieses Medizinstudium abschließen? Weil ich Menschen helfen möchte. Warum möchte ich Jura studieren? Warum möchte ich, was auch immer, Philosophie studieren oder was auch immer ihr studieren wollt oder eben welche Ausbildung ihr macht oder Weiterbildung oder was steckt da dahinter? Da ist ja irgendeine Idee dahinter. Du hast es auch gesagt, da sind Werte dahinter. Da ist ja irgendwas, was mich hinzieht, was mehr sexy ist als einfach nur ein Abschluss, also einen Zettel zu haben, den ich mir ja vielleicht auch an die Wand hänge, aber wegen so einem Zettel macht man das ja nicht. Man macht es ja wegen des Gefühls, das man dann hat, wenn man Psychologin ist oder Juristin oder ja, Anwalt, was auch immer, keine Ahnung, Politiker, ich weiß nicht.
Arzt. Ist mal gut, dass du das sagst, ja, genau. Also es sollte natürlich nicht so trocken und unemotional sein. Und das ist nochmal sehr, sehr gut.
Ja,
also,
unser Gehirn wichtig, braucht so ein bisschen Britzelbratzel, so ein bisschen, so ein bisschen Glitzer quasi. Und dann natürlich, der nächste Schritt ist erfolgreich dranbleiben.
Ja, und jetzt kommen wir mit diesen ganzen Sachen an, die aber auch wichtig sind. Deshalb nennen wir das natürlich eine gute Prüfungsvorbereitung, ist auch wichtig, weil manchmal, wenn wir so im Panikmode sind, ich habe Patienten, viele sind StudentInnen, ja, und wenn wir dann so ganz basic da so drauf gucken, dann kommen halt schon so Situationen ans Licht, ne, zu spät angefangen, sich keine Übersicht gemacht und so. Und deshalb sagen wir es hier an der Stelle natürlich auch, Zeitmanagement gehört natürlich auch dazu, weil letzten Endes, ihr macht euch das Leben einfach so viel leichter, ne, eine Übersicht zu machen, ne, also zu gucken, wie viel Lernstoff ist es denn eigentlich, ja, weil man kann ja auch entscheiden, oft, ja, zu wie vielen Klausuren man sich anmeldet. Und wenn man jetzt das Maximum rausholt, aber in dem Semester ist auch noch ein Praktikum dran und man hat noch einen Hiwi-Job oder so und vielleicht ist Familie ja auch noch etwas, dann sollte man sich das Leben nicht so schwer machen und dann wirklich alles reinhauen, weil dann ist es einfach nicht machbar. Ne? Also wirklich aufschreiben, ne? Was habe ich eigentlich vor oder was steht an Klausurterminen, ne? Was ist eigentlich der Zeitrahmen und dann rückwärts planen, ne? Wie viel brauche ich denn? Also wirklich auch von Woche zu Woche, nicht nur so eine To-Do-Liste, da hilft das wirklich auch wirklich, die Wochen sich aufzuschreiben. Ja.
Und was auch wichtig ist, finde ich, die Chronobiologie. Ne? Es gibt Eulen, es gibt Lerchen. Ich weiß, das Modell ist wohl mittlerweile überholt und es gibt viel dezidiertere, logischerweise, Dinge, die uns sagen, ob wir eher am Morgen arbeiten oder am Abend arbeiten wollen oder besonders konzentriert sind und auch wie lange und so weiter. Du hast ja zum Beispiel auch ein Buch quasi neben all den anderen Sachen geschrieben und da bist du immer, was, eine Stunde oder zwei Stunden früher aufgestanden?
Ja, ich bin um 5 aufgestanden. Also es war krass. Also, aber ich bin auch so ein Typ, ich kann morgens dann gut. Also wenn ich, wenn noch nichts, irgendwie, wenn ich das Gefühl habe, alle schlafen so, ne, dann kann ich gut arbeiten. Ne? Aber
und
ich,
dann,
also,
wie lange hast du dann geschrieben am Stück?
1,5 Stunden so teilweise.
Und dann hast du quasi den normalen Tag begonnen.
Genau, ja. Wow. Ich konnte ganz schlecht abends was machen. Also ich war, wenn ich irgendwie schon den ganzen Tag schon irgendwas so hatte, dann konnte ich höchstens abends oder nachmittags so recherchieren oder sowas. Ne? Aber dieses frische Schreiben, so Stoff in das Word-Dokument eingeben, das ging nur morgens. Wie war es bei dir?
Ist das witzig? Ja, ich hab auch gerade überlegt, was ich nicht abends kann, ist tatsächlich Sachen, die ich nicht mag. Ich möchte meine Abende nicht mit, keine Ahnung, Steuer, Buchungen, Belege, Formulare ausfüllen, verbringt. Das möchte ich nicht. Das mache ich dann morgens. Das ist dann dieses, wir hatten doch auch mal über Eat the Frog gesprochen, zuerst das Unangenehme machen. Das heißt, diese unangenehmen, sage ich mal, diese trockenen Formularsachen, die man in Deutschland viel machen muss, die kann ich nur morgens machen. Wenn ich es morgens nicht mache, mache ich es den Rest des Tages auch nicht. Weil mittags brauche ich dann kurz Ruhe, um was zu essen. Nachmittags mache ich dann was anderes und abends will ich meine Ruhe vor so einem schrecklichen Kram. Das heißt, ich muss morgens direkt, also natürlich nicht direkt nach dem Aufstehen, aber halt quasi, wenn die Arbeitszeit beginnt, muss ich die Frösche essen, ne, die unangenehmen Sachen machen. Was ich abends aber gut kann, ist, wenn ich Musik höre und Tee trinke, kreative arbeiten. Also ein Konzept schreiben abends bei einem Tee und Kerzenschein habe ich gar kein Problem mit, weil das ist für mich ja wie Entspannung dann. Also kreative Arbeit ist für mich total toll am Abend und, wie sagt man, bürokratische Arbeit immer nur morgens. Witzig, ne? Aber es ist doch schön, wenn man da achtsam so hinguckt.
Genau.
Ne? Und du wusstest ja dann auch ganz genau, ich kann morgens am besten schreiben. Gut, let's go. Aber es war wahrscheinlich auch eine harte Zeit, ne?
Ja, aber es ist ja was Schönes bei rauskommen. Ich wusste, warum ich es mache. Da sind wir wieder bei den Werten, ne?
Genau, eben das große Start with the Why, ne? Das gibt's ja auch, diesen Bestseller. Man muss schon wissen, wozu man das macht, sonst macht man es sowieso nicht. Weil wenn man das nur macht, weil man denkt, man müsste das machen, dann reicht wahrscheinlich die Energie nicht, um das durchzuziehen. Weil so ein Studium, so eine Ausbildung, so eine Weiterbildung, was auch immer ihr eben gerade macht, ist ja eben nicht in 3 Tagen erledigt. Und deswegen ist Mindset und Self-Talk auch so wichtig. Also wie sprechen wir mit uns in unserem Kopf, ne?
Ja, und das ist ja oft so, dieser innere Kritiker, der sitzt in dem Kopf und dann, wenn wir dann so denken, von nichts kommt nichts, nur die Harten kommen in den Garten und so schlimme Sachen, ne, dann helfen wir uns natürlich nicht damit, also sondern mitfühlend, aufbauend irgendwie sein, ne? Und gerade zum Mindset, ja, da gibt es einfach auch Studien, ich habe hier eine mitgebracht.
Von Carol Dweck?
Ja, genau. Ne?
Ich bin so Fangirl von Carol Dweck.
Ja, musste ich auch so direkt an dich denken. Columbia University und Stanford University, ne, die Arten Weise, wie wir über uns denken, das hat einfach tatsächlich einen Einfluss auf unsere Leistung. Und die haben da eine Studie mit SchülerInnen durchgeführt in der 7. Klasse. Und es gab 2 verschiedene Interventionen. Die eine Gruppe, das war so eine Incremental Theory Gruppe, also wo klar war, Veränderung ist möglich, plus so eine Lernstrategie versus eine Kontrollgruppe, die ausschließlich irgendwelche Lernstrategien gelernt hat. Ne? Dieser Kurs ging 8 Wochen lang und in dieser inkrementellen Gruppe, da lernten die Kinder in einem Vortrag, durch Lernen kann das Gehirn verändert werden, also wieder Neuroplastizität, ja, weil bestimmte Verbindungen hergestellt werden und dass die Schüler ganz aktiv diesen Prozess verändern können, ne? Also und dann wie immer wieder der Vergleich mit Muskeln, dass man das halt stärken kann durch Training, ne? Und im Ergebnis zeigte sich tatsächlich die Mathe-Noten der Kontrollgruppe, die ja nicht dieses Wissen hatten, ja, mein Gehirn kann ich irgendwie formen oder so, die hatten schlechtere Noten tatsächlich, ja. Und die andere Gruppe hatte bessere Mathe-Noten.
Und deswegen sagen wir euch das immer wieder, formt euer Gehirn intentional mit Zielen, mit Werten, mit Journaling, mit Meditation, mit Konzentration, mit allem, was mache ich, warum mache ich das. Und wenn wir das uns auch immer wieder vergegenwärtigen, dann formen wir genau damit auch unser Gehirn. Und Konzentration ist ja auch ein wichtiger Punkt, wo wir auch unser Gehirn hinformen können, ne?
Ja, und auch tatsächlich unsere Umgebung, denn wir wissen, einer der größten Endgegner für unsere Konzentration ist einfach Multitasking, wenn wir die ganze Zeit abgelenkt sind, alle Tabs sind offen und hin und her und dann noch da shoppen und keine Ahnung was und dann noch die Serie nebenbei. Also da ist das Zauberwort Singletasking, ja, eine Sache nach der anderen, ne? Es erfordert einfach auch super viel Selbstkontrolle. Also wenn wir viele Dinge offen haben, ja, dann muss unser Gehirn ja immer sagen, oh, da darf ich jetzt nicht hingucken, da darf ich nicht hingucken, ne? Und das ist ein bestimmtes Reservoir, was wir haben. Und wenn wir nebenbei etwas Doofes für die Uni machen müssen, was uns eigentlich gar nicht so viel Spaß macht, dann wird das einfach nicht gut gehen, ne? Und dann werden wir unkonzentriert sein. Von daher Ablenkungsquellen minimieren. Ich kenne ganz viele, die löschen dann auch so zum Beispiel Instagram oder irgendwie sowas, wenn da jetzt Klausurenphase ist oder sowas, ne? Oder so Apps, ja. Also ich habe ja auch so eine App, wenn ich Instagram öffne, muss ich erstmal einmal tief ein- und ausatmen und darf dann nochmal entscheiden, will ich dann wirklich in diese App rein, ja oder nein. Und genau, das kann tatsächlich helfen. Oder auch kurze Meditationsübungen natürlich. Da helfen 10 Minuten oder 5 Minuten schon am Tag, ja, dass ihr euch wieder sammelt. Und das hilft nachweislich, ich muss die ganze Studie jetzt nicht nennen, aber von Moore et al. 2012, die hat auch gezeigt, eine regelmäßige kurze Meditationspraxis, das verbessert schon die Konzentration.
Das ist ja auch Neuroplastizität, weil wir dann eben unser Gehirn so ein bisschen fast wie resetten, ne? Gerade wenn wir, ach, ich weiß noch, wir hatten ja beide diesen Statistikschmerz in der Psychologie und auch in der Politikwissenschaft muss man Statistik machen. Und ich weiß noch, dass ich wirklich, und damals war ich noch nicht so in diesem achtsamen Game und habe nicht meditiert, ich weiß noch, dass ich wirklich unglaubliche Angst hatte vor dieser Prüfung. Also schon beim Lernen hatte ich dieses Gefühl der Verzweiflung. Ich dachte so, ich kann das niemals können. Ich habe dann übrigens eine 3 geschrieben. Mhm. Und es war ein harter Weg. Das war richtig schlimm.
Stolz auf dich.
Oh Gott, ich auch. Ich habe geweint, als ich die 3 bekomme. Weil ich dachte, ich will ja einfach nur irgendwie da durchkommen und bestehen und so weiter. Und ich weiß, dass ich beim Lernen, ich habe mir einen Nachhilfelehrer geholt. Der war super. Ja, ohne den hätte ich es auch nicht geschafft. Ich hätte nicht alleine für die Statistikklausur lernen können. Und wenn man ja Fernuni macht, dann ist man ja alleine. So, man hat ja keine Kommilitonen. Deswegen, ich saß alleine und war wirklich so, ich kann das nicht. Und mein ganzes Nervensystem hat gesagt, Error, wir werden das nicht schaffen. Und da eben die kurze Meditationspraxis, die ich jetzt habe, die hätte mir damals schon sehr, sehr weitergeholfen, dachte ich gerade. Und da kommen wir auch zum nächsten Thema. Wir haben ja immer mal wieder auch Krisen, eben genau wie ich, dass ich da saß. Ich habe diese Formeln angeguckt und dachte, ich verstehe nicht, was da steht. Und ich weiß nicht, wie ich mir das selber beibringen soll. Es gibt ja viele verschiedene Krisen während so eines Studiums, ne?
Ja, also das kann wirklich diese Angst, diese Sorge sein vor Klausuren, kenne ich total auch, oder eine richtige Prüfungsangst, ne? Also das ist eine richtig heftige Angst, Aufgeregtheit vor Prüfung oder auch schon beim Lernen, die sich in Panik zeigen kann, eine absolute Verzweiflung, gedanklich katastrophisieren, dass man irgendwie das Schlimmste erwartet, dass so ein Blackout kommt oder so, und natürlich körperlich eine heftige Anspannung, Schwitzen oder so, und auch vom Verhalten her, dass manche dann auch noch ein bisschen ins Aufschieben gehen oder so, oder das vermeiden, bis es halt dann gar nicht mehr anders geht, ne? Und das, was häufig dahinter steht, ist auch nochmal so zu prüfen, kann es sein, dass da ein zu hoher Anspruch ist oder ein zu hohes Leistungsmotiv. Also ich erinnere mich, ich habe damals bei Statistik auch gedacht, oh Gott, wenn ich das nicht schaffe, dann werde ich das Psychologiestudium nicht schaffen, dann werde ich niemals Psychotherapeutin. Das ist natürlich eine Katastrophisierung ohne Ende, ja. Also das ist ja wirklich übertrieben.
Dann werde ich arbeitslos, dann werde ich überhaupt niemals irgendeine Arbeit machen. Ich werde niemals glücklich in meinem Leben.
Ja, und ja, da genauer hinzugucken. Aber wenn es eine wirkliche Prüfungsangst ist, also so eine spezifische Phobie tatsächlich, ja, vor Prüfung, da sollte man sich auch Hilfe holen. Guckt auch gerne bei den Beratungsstellen, den psychologischen Beratungsstellen an den Universitäten. Die haben meistens ein super tolles Angebot und auch tatsächlich Kurse, Workshops zu diesem Thema auch. Da seht ihr auch, da seid ihr nicht alleine damit, ne? Und also erstmal wirklich auch das zu benennen, ne, dass es richtig heftig ist und dass man da nicht alleine durch muss. Du hast ja auch Hilfe gesucht, so, ne, mit dem Lernen. Ich hatte das damals, wir hatten eine kleine Lerngruppe, das hat mir auch so geholfen, ne, dass ich da nicht denke, Gott, ich muss da jetzt alleine in diese Klausur reingehen, ne? Aber ja, da kann es wirklich auch all diese Achtsamkeitsübungen, die helfen, dass wir gar nicht von der Grundanspannung so hochkommen, ne? Aber dann auch immer wieder, ne, aufbauende Gedanken und Sätze, ne? Jede Prüfung kann ja auch anders werden, ne? Wenn die eine mal schlecht läuft, läuft die andere vielleicht besser oder so. Und auch Statistik ist ja jetzt als Beispiel nur ein Fach von ganz, ganz vielen, ne? Also da gibt es andere Prüfungsleistungen, die machen das wieder weg. Und ich sage immer so, wenn es eine schlechte Note ist, ich habe, glaube ich, auch, ich glaube, bei mir war es Testtheorie später dann im Master, das ist auch eigentlich mega statistisch und so. Ich habe da so eine 3 geschrieben und ich habe gedacht, das ist eine Charakternote, ja. Die zeigt ganz genau, was mir wichtig ist und was mir nicht wichtig ist. Also, ja. Und so ein bisschen Reframe, ne? Also das hilft auch.
Ja. Na und genau, ja, die von uns auch heißgeliebte Metakognition, ne? Also wir können über das Denken denken. Das heißt, jeder Gedanke löst ja eine körperliche Reaktion aus. Also der Gedanke, ich werde es nicht schaffen, wenn ich diese Klausur hier verhaue, dann werde ich das ganze Studium schmeißen und das wird alles schrecklich sein. Das ist ein Gedanke von ungefähr 60.000, die wir so jeden Tag haben. Und dieser Gedanke, den können wir nehmen, vor uns hinlegen oder in die Hand nehmen, ja, metaphorisch, und sagen, das ist ja interessant, das ist ein Gedanke. Immer wenn ich den denke, kriege ich Panik, Schweißausbrüche, fange an zu zittern und ich werde ganz blass. Möchte ich den so denken, diesen Gedanken? Oder lege ich den wie ein Blatt auf einen Fluss, lasse ihn wegtreiben und gucke mal, was für ein Gedanke, da sind wir wieder beim Mindset und bei Carol Dweck, deren Buch heißt Mindset, der Bestseller, deswegen komme ich drauf, zu gucken, okay, welche Art von Gedanken würde mir denn gut tun? Und damit meine ich natürlich nicht sowas wie, ich bin die Allergeilste, ich bin super, mir gelingt alles immer. Das ist ja nicht hilfreich. Das ist ja einfach nur sich selbst belügen. Aber der Gedanke, ich kann bis zum Stichtag jeden Tag so und so viel Minuten oder Stunden lernen. Ich habe die Möglichkeit, mir Hilfe zu holen. Ich kann mich entspannen. Ich habe die Möglichkeit, ganz zur Not diese Prüfung auch noch einmal zu wiederholen. Und all diese Gedanken, die eben nicht mich in Panik versetzen, die kann ich dann wiederholen und wieder neu aufschreiben, wieder neu denken und immer wieder sagen, ich kann alles lernen, ich kann alles üben, ich kann das schaffen, auch wenn es vielleicht ein bisschen länger dauert als bei anderen oder. Wir haben eben auch gesprochen über Erholung versus dann halt auch einen Lernplan machen und den dann durchziehen. Und ich meine, du bist um 5 aufgestanden, das dann auch wirklich machen. Ne? Und aber auch da kann es Probleme geben, weil manchmal machen wir die Sachen dann einfach nicht.
Genau, ne, das ist die sogenannte Aufschieberitis, Prokrastination, ja, wenn gerade bei Aufgaben, die unangenehm für uns sind, ja, dass wir die wegschieben, also zum Beispiel bis zum letzten Drücker, ich fand das krass, also es gab Leute, die, das hätte ich einfach wirklich auch nicht gekonnt, irgendwie die Nacht davor noch ihre Hausarbeit geschrieben haben, so richtig krass, oder irgendwie die Bachelorarbeit oder so, ne, eine Woche vorher angefangen oder so, Gott. Ich wäre da schon 10-mal umgekippt, allein der Gedanke, der löst bei mir schon so Herzrasen aus, aber das ist spannend, dieses Aufschieben, ja. Viele, wenn es auch in mehreren Lebensbereichen dann auftritt, die haben dann so ein Selbstbild, dass sie denken, boah, ich bin einfach faul, ich kriege nichts gebacken und so weiter, ja. Aber wenn wir uns die Gründe genauer angucken, es gibt unterschiedliche Gründe. Das kann vielleicht eine Antriebslosigkeit ausgelöst durch eine Depression oder auch ADHS, wenn Menschen sehr abgelenkt sind durch die ADHS, wenn das vorliegt, Konzentrationsmangel und so, ne, so eine Kombination. Oder Menschen haben extrem hohe Ansprüche, sind eigentlich super perfektionistisch, ja, und dann kommen sie nicht ins Tun. Und wenn ich mit Menschen darüber spreche und sie frage, kann es sein, dass sie ein bisschen perfektionistisch sind oder zu hohe Ansprüche haben, die wehren das in der Regel erstmal ab. Die sagen so, nee, ich krieg doch nichts gebacken, sehen Sie nicht, ich mache alles bis zum Schluss, keiner kann sich auf mich verlassen. Aber wenn wir dann genauer gucken, dann ist doch ein hoher Anspruch da. Und das ist wirklich wie so eine Wand, weil die Ansprüche so hoch sind, dass sie eigentlich nur versagen können, ja, im Angesicht dieser Ansprüche, dass sie dann gar nicht erst anfangen können, weil sie dann wirklich in so einen Freeze-Zustand kommen. Und das zu verstehen, ja, macht einen ganz großen Unterschied tatsächlich.
Und was mache ich dann, wenn ich jetzt verstanden habe, okay, ich zum Beispiel, ne, wenn mein Nervensystem ist immer hochgefahren. Ich bin immer im Alarmmodus. Und deswegen ist natürlich dann Katzenvideos bei TikTok gucken meine Art der Entspannung. Und deswegen gucke ich den ganzen Tag Katzenvideos und mache nichts für meine Klausur oder Prüfung. Ne, wenn ich das dann jetzt also erkannt habe, was mache ich dann?
Ja, genau. Also es gibt verschiedene Wege, ne? Also allgemein, wenn dann eine Anspannung sehr hoch ist, all das, was wir bis jetzt eben schon gesagt haben, ne? Achtsamkeit kann helfen. Ne? Dann oft ist es so, dass Menschen, die so zur Prokrastination neigen, auch so prokrastinationsfördernde Gedanken haben, sowas wie Schwarz-Weiß-Denken. Jetzt ist es sowieso schon zu spät, ich habe mir 2 Katzenvideos angeguckt, ja, macht jetzt eh nichts mehr, dann gucke ich mir noch 10 an, das, der Abend ist gelaufen. Ne? Mhm. Und so stimmt's ja nicht, du kannst dir 2 Katzenvideos angucken und trotzdem immer noch anfangen und 5 Minuten irgendwie oder 10 Minuten irgendwie an deiner Sache sitzen und meistens macht man ja dann eh mehr, ne? Oder so erlaubniserteilende Gedanken und Rationalisierung, ne? Ich habe es bis jetzt ja immer auf den letzten Drücker geschafft oder bevor ich jetzt irgendwie sowas Krasses anfange, wie an mich an eine Hausarbeit zu setzen, da muss ich erst irgendwie alles aufgeräumt haben oder so, ne? Oder irgendwie sowas, ne? Ja. Schreibt euch mal diese Gedanken auf, das ist echt der Wahnsinn, ne? Auch das nochmal so zu erkennen. Und dann gibt es so eine ganz schöne Methode, wie ich finde, die mit der ich auch arbeite, die Arbeitsrestriktionsmethode. Das ist eine Methode spezifisch für den Umgang mit Prokrastination. Angenommen, ich nehme mir Zeit für ein Referat oder so und ich sag mir so, oh, ich habe ja den ganzen Tag morgen das so zu machen.
Ja, ich wollte genau das auch. Genau die Methode wollte ich auch. Ich wusste, ich habe sie jetzt nicht Restriktionsmethode, aber genau das funktioniert bei mir auch super. Entschuldigung, erzähl weiter.
Ja, genau. Also und dann wirkt das ja so, ja, ich habe ja den ganzen Tag Zeit, ne? Und da ist es gut, die Zeit aber zu verknappen, sich zu sagen, nein, ich habe nur 45 Minuten erstmal, ja. Und dann setze ich mich da auch hin, weil das ist dieses Problem. Wir denken, die Zeit wäre so endlos und dann kommen wir gar nicht so in die Puschen, ne? Und dann, wenn es aber gut klappt, wenn wir uns so zum Beispiel 2 45-Minuten-Slots eingebaut haben, dazwischen übrigens auch immer eine Pause, dann kriegt man als Belohnung quasi eine Stunde, dass man daran sitzen kann und arbeiten kann. Und das wirkt erstmal super kontraintuitiv, weil, warum belohne ich mich jetzt mit der Zeit, um am Referat zu arbeiten? Aber da wird der Gedanke verändert. Ich muss arbeiten zu, ich darf arbeiten. Und das funktioniert unglaublich gut. Also das ist eine richtig gute Methode.
Absolut. Ich kann das wirklich, das ist einer meiner Lifehacks in meinem Leben. Ich habe nämlich meine Zeit, die ich mit Sport verbringe, gemastert durch meine Kinder. Ich hatte früher sehr viel mehr Zeit, als ich keine Kinder hatte. Dann habe ich Kinder bekommen und ich wusste, ich muss genau an diesem Dienstag um, keine Ahnung, 14 Uhr zum Sport. Weil morgen habe ich wieder keine Zeit, dann hole ich die aus der Kita, Schule ab, wie auch immer, dann muss ich dies machen und das und das. Das heißt, ich habe nur zu diesen Zeiten Zeit für Sport. Das heißt, nicht zum Sport zu gehen zu dieser Zeit ist absolut unmöglich, weil ich eben nicht jeden Tag und wann immer ich möchte Zeit für Sport habe. Und deswegen ist bei mir jetzt im Gehirn so fest diese Sportzeiten, auch wenn die jetzt groß sind und ich muss die jetzt nicht permanent von A nach B bringen, die können jetzt selber laufen. Aber trotzdem haben die mir damals sehr geholfen, meine Zeit genauso, wie du es beschrieben hast, so zu organisieren, dass ich wirklich immer zum Sport gegangen bin und nie dachte, jetzt muss ich zum Sport gehen. Sondern es war immer ein, oh, ich darf jetzt kurz zum Sport gehen. Wie cool, das ist meine Zeit. Und genau das funktioniert auch mit Arbeiten, Lernen, Dinge vorbereiten, schreiben, was auch immer ihr so machen müsst. Probiert das mal auch. Das ist auch wieder so ein Mindset. Ding, ne?
Ja, und also wenn wir anfangen zum Beispiel mit irgendwelchen Aufgaben, Dinge, die wir immer aufschieben, sei es Hausarbeit oder andere Sachen, ja, kleine Ziele erstmal anfangen, also Dinge, die wir auch schaffen können, weil nichts ist belohnender als wenn wir Erfolg verspüren, ne? Wenn wir sagen, okay, gut, ich räume jetzt nicht die ganze Wohnung auf oder so, da sind wir wieder beim Perfektionismus, man erwartet zu viel von sich, ja, sondern nur diesen Schreibtisch oder nur das Bad oder so, ne? Und wenn ich das dann gemacht habe, dann gibt's eine dolle Belohnung und so immer sich dann langsam steigern. Ich finde das richtig krass, also wenn ich mit Menschen arbeite, die wirklich dieses Prokrastinationsthema haben und wenn die das verändern können, das setzt Energien frei, ein Selbstbild, Leute, ihr habt's noch nicht gesehen, das lohnt sich wirklich daran zu arbeiten, weil sonst denkt ihr immer so, boah, ich bin faul, ich krieg nichts hin. Was ist das denn für ein Selbstbild? Das ist ja schlimm.
Da kann man ja auch kein ganzes Studium mit bestreiten. Also kann man schon, aber es ist auf jeden Fall wahrscheinlich sehr, sehr anstrengend und schwer. Und Achtsamkeit, Leute, natürlich. Wir haben es gesagt ganz am Anfang schon und wir sagen es jetzt am Ende auch nochmal. Du hast eine Studie mitgebracht. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Achtsamkeit und Prokrastination.
Genau, das ist eine Studie von Schutte und De Bolger, 2020 erschienen in der International Journal of Applied Positive Psychology. Und die haben bei Probanden in Australien die Achtsamkeit als Eigenschaft gemessen. Also du kannst ja einmal Achtsamkeit messen, wie Menschen, also wenn die ein Training absolvieren oder so, eine Intervention, oder sind sie im Alltag achtsam oder nicht so sehr, ne? Und Prokrastination und Aufmerksamkeit, ne? Die wurden dann in zwei Gruppen eingeteilt. Die eine Gruppe hat eine Achtsamkeitsaufgabe bekommen, also die sollten ihre Aufmerksamkeit auf die Körperempfindungen richten, und die andere Gruppe, die Kontrollgruppe, die sollten einfach reflektieren, was sie gestern gemacht haben. Und im Anschluss wurde dann der Grad der Absicht gemessen, wie sehr sie bereit waren, ihre anfangs genannte Aufgabe, also irgendeine Aufgabe, die sie machen wollten, auszuführen oder nicht. Also diejenigen, die ja eher prokrastinieren, die sagen so, nee, lieber nicht. Und im Ergebnis zeigte sich tatsächlich, eine höhere Achtsamkeit stand im Zusammenhang mit einer besseren Fähigkeit, die Aufmerksamkeit beizubehalten und weniger zu prokrastinieren, ne? Also die Probanden der Achtsamkeitsgruppe, die gaben signifikant häufiger an, dass sie die Absicht haben, an ihrer Aufgabe weiterzuarbeiten im Vergleich zur Kontrollgruppe. Und ich denke, es ist irgendwie so ganz einleuchtend hier an der Stelle, auch wenn wir achtsam sind, dann sind wir ja im Kontakt mit unseren Gedanken und Gefühlen. Wir vermeiden ja auch nicht, wenn es irgendwie unangenehm wird oder so. Wohingegen die Prokrastination, das ist ja ein Bewältigungsmechanismus, unangenehme Empfindungen oder auch Gedanken zu vermeiden. Dann machen wir halt, dann gucken wir uns halt Katzenvideos an.
Da sind sie wieder. Bei uns in dieser Folge wurde präsentiert von Statistik und Katzenvideos.
Genau.
Irgendwelche Beispiele muss man ja nehmen, ne, wenn man ja über solche Sachen redet. Von daher. Ja, wir hoffen sehr, wir konnten euch ein bisschen inspirieren, ein paar Dinge an die Hand geben, verschiedene Impulse setzen. Wie gesagt, es ist immer ein kleines Fenster oder eine kleine Tür, die wir öffnen. Dahinter verbirgt sich noch sehr viel mehr. Aber danke auf jeden Fall, Stefan, dass du uns eine Mail geschrieben hast und uns dazu angeregt hast, über das achtsame Studieren und natürlich auch Weiterbildung, Ausbildung, Fortbildung machen, sprechen zu können. Und dazu gibt es jetzt noch eine Übung. Was ist denn das?
Ich habe eine Übung jetzt geschrieben für Situationen, damit wir mit stressigen Situationen im Studium umgehen können. Aber natürlich könnt ihr das auch machen, wenn ihr nicht studiert, ne? Also es geht allgemein natürlich auch um Stress.
Ja, weil der erste Punkt ist immer durchatmen, ruhig bleiben, versuchen ruhig zu bleiben. Das funktioniert oft nicht, wenn jemand anders sagt, bleib mal ruhig, ne? Dann werden wir nur noch genervter. Aber wir können uns das vielleicht selber ganz gut sagen und unser Gehirn dahin trainieren und immer wieder sagen, okay, es hilft ja nichts. Wenn ich jetzt hier wie so ein kopfloses Huhn rumrenne, dann ist ja niemandem geholfen. Deswegen durchatmen, vielleicht so eine Übung machen, vielleicht sogar jeden Tag. 5 Minuten, 10 Minuten, vielleicht auch immer eine andere Übung. Und dann kann die linke Gehirnhälfte, die analytische Gehirnhälfte, wieder in Ruhe atmen und ihren Job machen, nämlich analytisch denken. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und für eure vielen Ideen, für eure Inspirationen. Und Mahjong, dankeschön für diese schöne Übung, auf die ich mich jetzt schon freue. Und bitteschön.
Dies ist eine geleitete Meditation, in der du lernen kannst, anders mit stressigen Situationen im Studium umzugehen. Begib dich an einen ruhigen Ort, an dem du ungestört bist. Und nimm eine angenehme Körperhaltung ein. Du kannst diese Übung im Sitzen oder im Liegen machen. Schließe nun sanft deine Augen. Oder wenn es dir lieber ist, kannst du die Augen auch geöffnet lassen und sie auf einem Punkt im Raum ruhen lassen. Richte nun deine Aufmerksamkeit auf deine Atmung. Werde dir bewusst, wie du ein- und ausatmest. Du kannst innerlich auch mitsprechen. Versuche nun bewusst, deine Ausatmung mit jedem Atemzug etwas zu verlängern. Und stell dir vor, wie du ganz bewusst und tief in deinen Bauch atmest. Durch diese verlängerte Ausatmung kannst du dein Beruhigungssystem aktivieren. Nachdem du deinen Körper und Geist durch die Atmung beruhigen konntest, lade ich dich nun ein, dich daran zu erinnern, wie viele Schwierigkeiten du in der Vergangenheit schon bewältigt hast. Vielleicht waren es kleine Herausforderungen oder auch richtig große Schwierigkeiten. Doch du hast immer einen Weg gefunden. Deshalb bist du heute hier. Blicke nun mit dieser Erinnerung auf die jetzige Situation. Oft verengen wir in einer stressigen Situation unsere Wahrnehmung und sehen kaum noch Lösungswege. Während du weiter langsam atmest, sage dir bewusst und vielleicht auch gerne laut: Ich bin in Sicherheit. Es wird alles gut. Während du so in dich reinspürst, frag dich mal, was könnte ich mir in den nächsten 3 Stunden Gutes tun? Vielleicht brauchst du Ruhe, Hilfe, Austausch, eine leckere Mahlzeit, Bewegung. Schau mal, welche Antwort jetzt kommt. Atme noch einmal tief ein und langsam aus. Und mit der langsamen Ausatmung kannst du deinen ganzen Körper weiter entspannen. Wir kommen nun langsam zum Ende der Übung. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Mittwoch neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.